Was wurde aus der Idee, ein Online-Portal für Nachbarn zu gründen? Jeden Monat hakt Impulse bei einem Gründer nach, über den wir schon einmal berichtet haben. Was ist aus den Plänen von Christian Vollmann geworden? Text Katja Scherer, gelesen von Olivia Samnick und Andreas Kurz. Impulse Doppelausgabe 12 2019.
Christian Vollmann, 42, hat die Goodhood GmbH, besser bekannt als nebenan.de, im Jahr 2015 gegründet. Damals hat er für 2018 mit keinem Umsatz gerechnet. Tatsächlich erwirtschaftete sein Nachbarschaftsportal dann aber einen hohen fünfstelligen Betrag. Christian Vollmann hat unter anderem die Videoplattform MyVideo und die Online-Partnervermittlung eDarling gegründet und ist in der deutschen Gründerszene daher bekannt. In seinem Berliner Kiez kannte er lange aber kaum jemanden. Um das zu ändern, gründete er mit Ina Remmers, Till Behnke und drei weiteren Personen das Nachbarschaftsportal nebenan.de, obwohl ihm zunächst viele Bekannte von einem so schwierigen Vorhaben abrieten. Wer sich bei nebenan.de anmeldet, bekommt Zugang zu einer lokalen Nachbarschaftscommunity, in der er sich mit Nachbarn verabreden kann, etwa zum Joggen oder Werkzeug verleihen. Herr Vollmann, Sie haben schon mehrere Firmen aufgebaut. Ist Gründen für Sie Routine?
Nein, jede Gründung ist anders. Aber die Erfahrung hilft natürlich. Ich habe inzwischen gute Kontakte zu Investoren und Geschäftspartnern und kann viele Herausforderungen besser einschätzen. Etwa bei der Suche nach passenden Mitgründern.
Wie meinen Sie das?
Früher habe ich intuitiver entschieden, ob es mit einem Gründungspartner passt. Dieses Mal wusste ich, Solo starten wie bei MyVideo wollte ich nicht, denn die Höhen und Tiefen einer Gründung allein durchzustehen, ist hart. Gleichzeitig habe ich bewusst Mitgründer gesucht, die das gleiche Ziel haben wie ich, nämlich gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, die aber auch verschiedene persönliche und fachliche Stärken mitbringen. Das führt im Team zu besseren Entscheidungen und ist entscheidend für den Erfolg.
Ihr Portal hat inzwischen fast 1,5 Millionen Nutzer. Wie haben Sie das geschafft?
Vor allem über persönliche Empfehlungen von Nachbarn zu Nachbarn. Melden sich zum Beispiel Nutzer aus einer bisher noch nicht erschlossenen Nachbarschaft bei nebenan.de an, fragen wir diese, ob sie uns beim Aufbau einer lokalen Online-Community helfen wollen. Etwa indem sie weitere Nachbarn einladen. So sind wir schnell gewachsen und hatten von Anfang an eine aktive Nutzerschaft vor Ort. Die nächste Herausforderung ist nun, Geld zu verdienen.
Wie gehen Sie das an?
Seit einem Jahr bitten wir Nutzer um einen freiwilligen Förderbeitrag. Viele Menschen wollen nämlich lieber Geld bezahlen, als indirekt mit ihren Daten. Darüber hinaus können seit Ende 2018 lokale, inhabergeführte Läden in unseren Nachbarschaftscommunities werben. Für die Händler ist das attraktiv, weil sie dabei kaum Streuverluste haben. Künftig sollen zudem Kommunen und Bezirksämter gegen eine Gebühr Infomaterial wie Amtsblätter in den digitalen Nachbarschaften teilen können. Die werden analog kaum noch gelesen.
Wie haben Sie den Aufbau des Portals finanziert?
Zum Start haben wir Gründer insgesamt einen sechsstelligen Betrag in die Firma gesteckt. Jeder so viel er konnte. Weitere 2 Millionen Euro haben wir damals über persönliche Kontakte vom renommierten Investor Klaus Hommels bekommen. Danach mussten wir, wie andere Startups, auch offiziell auf Investorensuche gehen. Inzwischen haben wir insgesamt 25 Millionen Euro eingesammelt.
Ihr US-Konkurrent Nextdoor, der 2017 in Deutschland gestartet ist, hat umgerechnet über 400 Millionen Euro Risikokapital im Rücken. Haben Sie dagegen eine Chance?
Zunächst, im Jahr 2017, hat uns diese Frage wirklich Sorge bereitet. Wir hatten damals überlegt, eine groß angelegte Marketingkampagne als Verteidigung zu starten. Stattdessen haben wir uns dann aber einfach weiter auf den Aufbau unserer Communities konzentriert. Rückblickend war das genau richtig. Wir achten zum Beispiel sehr genau darauf, Nachbarschaften geografisch korrekt abzubilden und auf die jeweiligen Bedürfnisse der Nutzer vor Ort einzugehen. Das macht unser Angebot authentisch und hat sich am Markt durchgesetzt.
Was sind Ihre nächsten Ziele?
Noch mehr Menschen zu erreichen, und zwar sowohl in Deutschland als auch in Italien, Frankreich und Spanien, wo wir mit lokalen Marken aktiv sind. Außerdem treiben wir die Monetarisierung voran, auch wenn es bis zum Break-Even noch einige Jahre dauern wird. Geld zu verdienen steht für mich bei dieser Gründung aber auch nicht mehr an erster Stelle. Wir wollen den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Dazu haben wir parallel zur Firma eine gemeinnützige Stiftung gegründet, die mittelfristig von den Einnahmen der GmbH profitieren soll und ausschließlich soziale Projekte betreibt, etwa die Verleihung des Deutschen Nachbarschaftspreises.
Hier geht's lang. Viele Unternehmer reagieren mehr, als dass sie agieren. Dabei ist längst erwiesen, wer sich klare Ziele setzt, ist erfolgreicher. Doch wie schafft man das? Text Nina Klöckner, gelesen von Heike Burmeister und Olivia Samnick. Impulse Ausgabe 12, 2019. Ein Handout mit Tipps und Anleitungen, mit denen Sie Ihre Ziele leichter erreichen können, finden Sie in unserem Downloadbereich unter impulse.de/downloads. Als Karin Hohn klar wurde, dass es so nicht weitergehen könne, schloss sie eine Wette mit sich selbst ab. Hohn, die sich für den Tierschutz engagiert, suchte einen Schlachthof in der Nähe heraus, dem sie 5.000 Euro spenden müsste, wenn sie nicht innerhalb von 3 Tagen ihr komplettes Unternehmen umkrempeln würde. Ihr nächster Schritt? Sie sagte ihrem Geschäftspartner, der auch ihr Ehemann ist, wir müssen über Trennung reden. 2006 hatten sie gemeinsam ein Unternehmen gegründet, das sich mit dem Rekrutieren von Fach- und Führungskräften über die sozialen Netzwerke beschäftigt. Seitdem war die Firma Job Ambition stark gewachsen. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Doch die Wirtschaftswissenschaftlerin wollte so nicht mehr weitermachen. Nur aus dem Bauch heraus handeln, immer mehr Umsatz, immer mehr Mitarbeiter, aber ohne eine klare Vision, wo das alles hinführen sollte. Ich wollte weg von der Ziellosigkeit, sagt sie. Ihr Mann verließ sie, nur geschäftlich, und mit ihm gingen noch 8 weitere Mitarbeiter. Hohn stellte ihr Führungsteam neu auf. Gemeinsam erarbeiteten sie ein übergeordnetes Ziel für die nächsten 2 Jahre. Wir wollen das kleinste, produktivste Unternehmen in unserer Branche werden, das einzigartig ist und extrem hohe Qualität liefert. Dafür mussten sie einiges ändern. Die Kosten um ein Viertel senken, die Finanzierung neu aufstellen, die Produktivität erhöhen. Wir haben das Außergewöhnliche geschafft, sagt Hohn. Jeden Monat werden jetzt 3 Ziele ausgegeben, die klar und transparent an die Mitarbeiter kommuniziert werden. Wir haben unsere Kultur neu erfunden, sagt sie. Jeder weiß ganz genau, was er jeden Tag zu tun hat und warum er das macht. Jeder einzelne Mitarbeiter hat sich dem großen Ziel verschrieben. Darauf sind wir stolz, sagt Hohn. Forschungen haben ergeben, dass Menschen, die konkrete Ziele verfolgen, viel zufriedener sind als Menschen, die das nicht tun. Und auch erfolgreicher. Ohne Ziele kommen wir nicht vorwärts, sagt Matthew Braham, Professor für praktische Philosophie an der Universität Hamburg. Ziele sind wichtig, weil sie uns helfen, die Energie in die richtige Richtung zu lenken und Ressourcen zu bündeln. Sie motivieren, das merkt man besonders bei Durststrecken. Und sie fördern die Kooperation, vor allem, wenn es sich um ein gemeinsames Ziel handelt. Sie treiben an, den eigenen Fortschritt zu kontrollieren und helfen, die Ergebnisse zu bewerten. Doch wie setzt man sich Ziele richtig und wie erreicht man sie? Die folgenden 7 Regeln sollen Ihnen dabei helfen, 2020 zu Ihrem Erfolgsjahr zu machen. Regel Nummer 1. Setzen Sie sich Ihre Ziele bewusst. Viele Unternehmer werden durch ihren Berufsalltag getrieben. Sie reagieren mehr, als dass sie agieren. Natürlich gibt es oft ambitionierte Vorhaben, den Umsatz steigern, die Stückzahl erhöhen, Nummer 1 in der Region werden. Doch die große Vision und die Strategie für den Weg dahin fehlt meistens. Das große Ziel, das alle kennen, und die Schritte, die nötig sind, um es zu erreichen. Viele fangen viel zu schnell mit dem Wie an, sagt der amerikanische Autor und Coach Michael Hyatt. Dabei wird das Wie erst relevant, wenn man sich über das Was im Klaren ist. Die wichtigste Frage ist also, was will ich mit meinem Unternehmen erreichen? Und erst dann geht es darum, wie komme ich dahin? Als Annemarie Heil 2015 mit einem Studienfreund ihr Unternehmen Kale & Me gründete, hatten sie eigentlich nur einen Vorsatz. Wir finanzieren uns den eigenen Saftkonsum, indem wir auch an Freunde und Verwandte Säfte verkaufen. Eine Zeit lang lief das ganz gut. Doch dann wurde es immer ernster. Aus dem Hobby wurde Arbeit mit Büro, Angestellten, Praktikant und allem, was zu einem Start-up-Leben so dazugehört. Aus einer Unternehmung 2 Freunde wurde ein Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern. Und irgendwann merkte Heil, dass sie in Bewerbungsgesprächen auf die Frage, wofür die Firma stehe, keine zufriedenstellende Antwort mehr wusste. Auch bei den Mitarbeitern machte sich Unsicherheit breit. Es war einfach nicht mehr klar, wer sind wir, wer wollen wir sein, sagt Heil. Es gab diesen Satz, den sie am Anfang formuliert hatten. Wir wollen die Welt ein bisschen gesünder machen. Doch der war nicht mehr mit Leben gefüllt. In mehreren Schritten holten die Saftpresser nach, was sie zu Beginn ihrer Zusammenarbeit versäumt hatten. Als erstes setzten sich die Gründer mit einigen Mitarbeitern bei einem Markenworkshop zusammen, um zu klären, was ist Kale & Me und was ist es eben nicht. Wir mussten uns auch von Dingen verabschieden, sagt Heil. Zum Beispiel davon, Apfelsaft zu produzieren, um die Produktionsstätte auszulasten. Oder von der Idee, Melonensaft herzustellen, weil das in Australien gerade der neueste Trend ist. Das Hamburger Unternehmen steht für kaltgepresste Gemüsesäfte, die gesund sind. Und es steht für Nachhaltigkeit und Regionalität. Die eigene Produktionsstätte im Hamburger Alten Land an der Elbe ist 2018 fertig geworden. Wenn wir unsere Werte ernst nehmen, geht manches einfach nicht, sagt Heil. Mithilfe einer Unternehmensberatung hat das Startup in einem Strategieworkshop die Richtung für die nahe Zukunft festgelegt. Und das Führungsteam arbeitet seit Mitte 2019 für die langfristige Planung mit einem Coach zusammen. Da geht es darum, wofür wir in 10 Jahren stehen wollen, sagt Heil. Und wie kommen wir dahin? Auch private Wünsche wie Familienplanung oder eine längere Zeit im Ausland fließen bei den Überlegungen mit ein. Das ist anstrengend, doch der Aufwand lohnt sich. Bei Kale & Me herrscht jetzt wieder viel mehr Klarheit. Die Mitarbeiter sind motivierter, sagt Heil, und sicherer. Sie wissen, was in den nächsten Monaten auf sie zukommt und wofür das Unternehmen steht und können so Aufträge ablehnen, die nicht ins Konzept passen oder Ideen verwerfen, die nicht zum großen Ziel führen. Alle 3 Monate setzt sich die Geschäftsführerin mit jedem einzelnen Mitarbeiter zusammen, um für das nächste Quartal 15 Ziele für jeden Kollegen zu erarbeiten. Das Unternehmen wächst, langsam, aber beständig, so wie es eben zum Ziel passt. Regel Nummer 2. Schreiben Sie Ihre Ziele auf. Im Büro von Annemarie Heil hängt ein großer Plan, in dem alle Projekte aufgelistet sind, damit sie nachvollziehen kann, wie der Stand der Entwicklung ist. Auch der Coach Michael Heil rät, wie die meisten Experten, Ziele auf jeden Fall schriftlich zu formulieren. Viele Menschen sind der Meinung, ihre Vorhaben klar vor Augen zu haben. Doch wenn sie die dann zu Papier bringen sollen, scheitern die meisten. Dabei ist nachgewiesen, wer seine Ziele aufschreibt, ist erfolgreicher. Eine Langzeitstudie der Harvard-Universität unter Studienabsolventen ergab 2011, dass die 3% der Abgänger, die nicht nur ein klares Karriereziel hatten, sondern dieses auch schriftlich festgehalten hatten, im Schnitt 10-mal so viel verdienten wie die Absolventen ohne konkrete Vorstellung ihrer Zukunft. Hyatt vergleicht schriftlich formulierte Ziele mit Kilometersteinen am Straßenrand. Sie zeigen an, wie weit man schon gekommen ist. Außerdem sorgt das Niederschreiben dafür, dass man sich wirklich überlegen muss, was man will und das auch spezifisch formuliert. Das Papier macht es leichter, aktiv zu werden, hilft bei Widerständen und sorgt dafür, dass man sich nicht vom Weg abbringen lässt. Michael Hyatt hat für den leichten Einstieg die 3x3-Formel erfunden. Unternehmer sollen sich 3 Quartalsziele setzen. Jede Woche werden dann 3 Etappenziele festgelegt. Das sollen 3 Aufgaben sein, die sie den Zielen näher bringen. Daraus lassen sich dann 3 Tätigkeiten für jeden Tag entwickeln. Regel Nummer 3. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Ziele. Ziele zu finden, zu formulieren und mit den daraus resultierenden Schritten zu verknüpfen, kostet Zeit und Energie. Doch hier sollte man keine Abstriche machen. Schlecht durchdachte Ziele sind nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern auch frustrierend. Wer sein Jahresziel im Oktober schon erreicht hat, läuft Gefahr, dann einfach nichts mehr zu machen, sagt Unternehmercoach Stefan Mehrath. Und wer die Ziele zu hoch steckt, fängt oft gar nicht erst an, weil er denkt, das schaffe ich nie. Und hat es auch schwerer, seine Mitarbeiter von ihnen zu überzeugen. Der Microsoft-Gründer Bill Gates nimmt sich 2-mal im Jahr 1 Woche Zeit, um fernab des Tagesgeschäfts nachzudenken. Er lässt sich durch Bücher und Gedanken anderer inspirieren und setzt dann ganz klar seine Prioritäten für die nächste Zeit. Christoph Zöller entführt seine 8 Führungskräfte sogar 1-mal pro Quartal für 2 bis 3 Tage aus der Firma. Der 27-Jährige ist der Gründer von Instafo, einer Reverse-Recruiting-Plattform. Das Internetportal verbindet, kurz gesagt, suchende Arbeitgeber durch einen automatischen Prozess mit wechselwilligen Arbeitnehmern. Wir mieten ein Haus auf Mallorca und nehmen sogar einen Koch mit, sagt Zöller. Alles soll stimmen, wenn die 9 Ziele für das nächste Quartal ausgearbeitet werden. Was sich nach Urlaub anhört, ist knallharte Arbeit. Wir sitzen jeden Tag 12 bis 15 Stunden zusammen, sagt Zöller. Das sind sehr intensive Tage, doch der Aufwand lohnt sich, sagt der Chef. Mithilfe der Methode Objectives and Key Results die bei Firmen im Silicon Valley viel genutzt wird, erarbeitet der Führungskreis dann bis zu 5 Ziele, Objectives, für das nächste Quartal. Die werden jeweils mit maximal 4 Schlüsselergebnissen, Key Results, versehen, anhand derer sich das Erreichen der Ziele messen lässt. Nach der Rückkehr in den Alltag werden die Ziele der Belegschaft vorgestellt. Jede Abteilung leitet daraus ebenfalls maximal 5 Ziele für das nächste Quartal ab, die ebenfalls jeweils mit maximal 4 Schlüsselergebnissen versehen werden. Und jeder Mitarbeiter tut das dann noch einmal für sich persönlich. Alles wird schriftlich hinterlegt, sodass jeder den Fortschritt jederzeit sehen kann. Nach Abschluss der 3 Monate andauernden Periode werden die Ziele in einem Rückblick mit einem Zielerreichungsgrad versehen und bewertet. Alle Ziele, die dabei über 70% liegen, gelten als erreicht. Alle, die darunter liegen, werden mit dem betroffenen Team und der Führungskraft diskutiert. Danach wird entschieden, ob das Ziel weiterverfolgt wird oder eben nicht. Regel Nummer 4. Jeder Mitarbeiter muss seine Aufgaben kennen. Bevor Christoph Zöller Mitte 2018 anfing, die OKR-Methode in seinem Unternehmen einzuführen, war er nicht nur sehr stark ins operative Geschäft eingebunden, ihm fehlte auch die klare Ausrichtung, der klare Fokus bei Instafo. Ich war total getrieben, jeder wollte etwas von mir und das machte mich einfach unzufrieden, erzählt er. Die Firma war von 20 auf 60 Mitarbeiter angewachsen und der Chef war wie ein Flaschenhals, in dem alles hängen blieb, weil kein anderer etwas entschied. Neben dem operativen Ziel, in 5 Jahren die Nummer 1 im Reverse Recruiting in Europa zu sein, erarbeitete die Führungsmannschaft in einem mehrtägigen Workshop eine Vision für das Unternehmen. We empower people individually to reach their full potential, that is our daily drive. Es hat sich viel verändert in der Zeit, sagt Zöller, 1,5 Jahre später. Die Meetingstruktur, die Unternehmenskultur. Mich entlasse das ungemein, sagt er. Die Leitplanken werden vorgegeben, doch innerhalb dieser können die Mitarbeiter gestalten und entscheiden. Die Ziele für die nächsten 3 Monate auszuarbeiten, ist immer noch extrem schmerzhaft und anstrengend, sagt Zöller. Aber es hilft sehr dabei, sich darauf zu fokussieren, was in diesem Quartal im Vordergrund steht und sich nicht zu verzetteln. Regel Nummer 5. Machen Sie erstmal kleine Schritte. Der beste Plan hilft nichts, wenn das Ziel so groß ist, dass es einen lähmt. Das hat auch Coach Michael Hyatt festgestellt. Als er sich vorgenommen hatte, einen Halbmarathon zu laufen, erwischte er sich immer öfter dabei, das Training aufzuschieben, weil das Ziel nahezu unerreichbar für ihn war. Erst als ein Freund ihm riet, sich auf sein tägliches Training zu fokussieren und das jede Woche ein bisschen zu erweitern, trainierte er regelmäßig. Spätestens seitdem ist er davon überzeugt, dass Kontinuität viel mehr bringt als Intensität. James Clear, Autor des Buchs Atomic Habits, wirbt für den erstaunlichen Fortschritt, der sich einstellt, wenn man sich jeden Tag um 1% verbessert. Er beschäftigt sich damit, die richtigen Gewohnheiten aufzubauen. Gewohnheiten sind Routinen, die nahezu automatisch ablaufen und deshalb keine Anstrengung kosten. Eine neue Handlung dauert bei Clear nie länger als 2 Minuten. Auch der amerikanische Verhaltensforscher BJ Fogg versucht mit seiner Tiny Habits Methode systematisch gesunde Gewohnheiten im Alltag zu verankern. Zum Beispiel: Nachdem ich meinen Rechner im Büro hochgefahren habe, packe ich mein Handy 30 Minuten in die Schublade, um nicht abgelenkt zu werden. Regel Nummer 6. Rückschläge gehören zum Erfolg. Ein Ziel kann noch so durchdacht und formuliert sein. Zum Erfolg führt es deshalb noch lange nicht. Niemand weiß das besser als Sportler. Mein eigener Plan kann noch so gut sein, sagt Annette Zighetti. Es gibt immer noch genug, auf das ich keinen Einfluss habe. Die Sportpsychologin begleitet Athleten oft über viele Jahre, etwa die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Es kann so viel passieren. Eine Verletzung wirft einen zurück, der Gegner kommt nicht, er benutzt eine unerwartete Taktik, auf der anderen Seite steht ein Jahrhunderttalent. Damit muss man umgehen können. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man flexibel bleibt und nicht aufgibt, nur weil es nicht nach Plan läuft. Beachvolleyballer arbeiten meist mit einem Rahmentrainingsplan für 4 Wochen, der täglich angepasst wird. Viele Sportler unterscheiden daher zwischen Ergebniszielen und Handlungszielen. Das Ergebnisziel ist beispielsweise der Gewinn einer Medaille. Ein Handlungsziel die Antwort auf die Frage, was muss ich tun, um dahin zu kommen? Beziehungsweise, was hindert mich daran, mein Ziel zu erreichen? Gabriele Oettingen, Professorin für Psychologie an der Universität Hamburg, hat dafür ein Modell entwickelt, die WHOOP-Methode. Durch die gedankliche Verknüpfung des Gefühls, etwas geschafft zu haben und dem Hindernis, das davon abhält, erreichen Menschen ihr Ziel viel eher, als wenn sie nur positiv denken. Regel Nummer 7. Kontrollieren Sie Ihren Fortschritt. Andreas Wuchtal arbeitete 80 Stunden die Woche in seinem Betrieb für Heizung, Installation und Sanitär in Wasserburg, als er beschloss, etwas grundlegend zu verändern. Sein Privatleben fand kaum noch statt, trotzdem kam er nicht zu den wesentlichen Dingen. »Ich war die beste Fachkraft in meinem Unternehmen«, sagt er, »und ich wollte endlich Unternehmer werden.« Doch wie macht man das? Das Problem als Unternehmer ist, dass man nur wenigen Leuten Rechenschaft schuldig ist, sagt Wuchtal. Eine schlechte Bilanz, wen interessiert das schon? Allerhöchstens die Bank, aber sonst? Zum Beispiel einen potenziellen Nachfolger. Weil es den aber noch nicht gibt, hat sich der Geschäftsführer einen Stellvertreter installiert. Eine Idee von Unternehmercoach Stefan Mehrath, bei dem Wuchtal ein Training absolviert. Einmal in der Woche telefoniert Wuchtal mit einem anderen Unternehmer, der ihn in den 30 bis 60 Minuten ehrlich und auch mal hart kontrolliert. Die Beratung läuft nur in eine Richtung. Mir selbst gegenüber war ich nie um eine Ausrede verlegen, sagt Wuchtal. Doch der Micha merkt das sofort. Und Wuchtal dann auch. Pro Ziel, das er nicht erreicht, muss er 100 Euro bezahlen. Am Anfang haben die beiden Gesprächspartner viel diskutiert. Ist das zu schaffen? Wo führt es hin? Inzwischen ist Wuchtal bei seiner Zielsetzung sehr viel realistischer geworden. Ich habe überschätzt, was man in einer Woche schafft, sagt er, und unterschätzt, was man in einem halben Jahr schafft. Aus den 80 Stunden sind 55 geworden. Und gut 20 davon verwendet Wuchtal auf Unternehmensaufgaben. Ich hatte noch nie so ein lockeres Jahr, sagt er. Fast 2 Monate war er nur 3,5 Tage in der Woche in der Firma. Im Sommer hat er sogar 2 Wochen Urlaub gemacht. Das hatte er seit Jahren nicht mehr geschafft. Jede Woche notiert er sich seine Ziele schriftlich in einem Kalender, unterteilt in private, persönliche und berufliche Ziele. Da steht dann 3 Stunden Sport machen oder mit Mitarbeiter Müller sprechen. Und wenn er da jetzt reinschaut, sieht er, dass ich schon über 1000 Aufgaben erledigt habe. Das ist ein tolles Gefühl. Ich habe mir mein Leben ein großes Stück zurückgeholt, sagt er.
Es folgen 3 Methoden zum Thema Selbstmanagement. Methode 1. 3x3 von Business Coach Michael Hyatt. Konzentration auf das Wesentliche. Die 3x3-Strategie heißt deshalb so, weil Unternehmer in 3 Schritten jeweils 3 Ziele und Aufgaben festlegen. Als erstes werden 3 Quartalziele identifiziert. Mögliche Steuerungsfragen sind: Was ist in den nächsten 3 Monaten besonders wichtig? Was muss ich unbedingt abschließen? Wofür habe ich Kapazitäten? Vor allem die letzte Frage ist wichtig, um sich nicht zu viel vorzunehmen. Stehen die Ziele für die nächsten 3 Monate fest, geht es an die kleinteiligeren Aufgaben. Wöchentliche Etappenziele helfen dabei, auf Kurs zu bleiben. Legen Sie 3 Aufgaben pro Woche fest, die Sie Ihrem Ziel näher bringen. Auch hier helfen Fragen, etwa: Was ist wichtig, aber nicht dringend? Das sind die Aufgaben, die Unternehmer ihren langfristigen Zielen näher bringen. Der 3. Schritt: Schreiben Sie morgens auf, welche 3 To-Dos Sie im Laufe des Tages erledigen wollen. Das heißt, Sie bestimmen neben den Aufgaben, die ohnehin anfallen, 3 besonders wichtige. Am Ende jeder Woche sollten Sie darauf zurückblicken, was Sie in der Woche erreicht haben. Diese Reflexion erfordert am Anfang Disziplin, lohnt sich aber. Methode 2. WHOOP. Von Psychologin Gabriele Oettingen. Hindernisse überwinden. Die 4 Buchstaben bei WHOOP stehen für Wish, also Wunsch, Outcome, Ergebnis, Obstacle, also Hindernis, und Plan. Genau in dieser Reihenfolge wird die Methode angewandt. Überlegen Sie, was Ihr wichtigster Wunsch ist. Er sollte herausfordernd, aber erfüllbar sein. Was wäre das Schönste, das Allerbeste, wenn Sie sich Ihren Wunsch erfüllen würden? Wie würden Sie sich fühlen? Nehmen Sie sich Zeit und stellen Sie sich das Schönste vor. Malen Sie es sich lebhaft aus. Der Imaginationsteil ist wichtig. Im Anschluss geht es darum, sich zu überlegen, was Sie davon abhält, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Was ist Ihr wichtigstes inneres Hindernis, das Ihnen im Weg steht? Malen Sie sich auch dieses lebhaft aus. Und erarbeiten Sie nun für sich, was können Sie tun, um Ihr Hindernis zu überwinden? Nennen Sie eine Handlung, die Sie tun können, oder einen Gedanken, den Sie sich sagen können, um Ihr Hindernis zu überwinden. Stellen Sie nun den folgenden Wenn-Dann-Plan auf. wenn ihr Hindernis, dann werde ich ihre Handlung, um das Hindernis zu überwinden. Methode 3. OKR von Intel-Mitgründerin Andrew Grove. Häppchenweise ans Ziel. OKR steht für Objectives and Key Results, also Ziele und Schlüsselergebnisse. Abstrakt formulierte Visionen der Unternehmensführung werden dabei in verdauliche Häppchen auf Team- oder Mitarbeiterebene aufgeteilt. Ein Unternehmen, aber auch Abteilungen und einzelne Mitarbeiter nehmen sich für jedes Quartal 5 Ziele vor, die mit maximal 4 Kernergebnissen versehen werden. Bei den Zielen geht es darum, was man erreichen will. Die Kernergebnisse beschreiben, wie das erreicht werden soll. Alle tragen ihre Ziele in eine Software ein, der Chef genauso wie der Auszubildende. Jeder kann sehen, wer sein Ziel erreicht hat und wer nicht. Die Ziele werden in der Regel vom Management vorgegeben, während die Schlüsselergebnisse von den Teams entwickelt werden, die ein konkretes Ziel bearbeiten. Nach 3 Monaten wird der Fortschritt gemessen. Der Vorteil ist, die Transparenz hilft, Doppelarbeit zu vermeiden und erleichtert die Abstimmung. Außerdem identifizieren sie sich mit den Zielen, weil sie sie mitgestalten können. 40% der Inhalte sollen von oben kommen, 60% aus der Belegschaft. Ihre nächsten Schritte. Erstens, blocken Sie sich einen mehrstündigen Termin im Kalender, um die Ziele für 2020 festzulegen. Zweitens, achten Sie darauf, dass es auf gar keinen Fall mehr als 12 Ziele sind. Zu viele Ziele lenken von den wichtigen Dingen ab. Drittens, schreiben Sie die Ziele nach den SMART-Regeln auf. Viertens, tragen Sie die Ziele einem Vertrauten vor und holen Sie sich Feedback ein. Fünftens, wählen Sie einen Partner, der Ihren Fortschritt überprüft. Es folgen zahlreiche Hilfen gegen das Aufschieben. Ob digital oder analog, wer wirklich daran interessiert ist, seine Ziele zu erreichen, findet zahlreiche Möglichkeiten, sich dabei unterstützen zu lassen. Von der richtigen Formulierungshilfe für ein simples Vorhaben bis zum auf den ersten Blick völlig überzogenen Schuss auf den Mond. Der richtige Start. Das Wichtigste ist, Ziele erst einmal zu formulieren. Die wohl bekannteste Formel ist das Akronym SMART, das für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert steht. Wer seine Ziele mit Hilfe dieser Kriterien setzt, hat nachweislich größeren Erfolg. In den vergangenen Jahren haben sich als Alternative die Motto-Ziele entwickelt. Die Psychologin Maya Storch, die dieses Modell entwickelt hat, ist der Meinung, dass es nur mit Motto-Zielen gelingt, Ressourcen zu aktivieren und das innere Feuer zu entfachen. Der größte Unterschied? Motto-Ziele zielen nicht auf einen Zustand in der Zukunft, sondern auf die Gegenwart. Sie beziehen sich nicht auf das Verhalten eines Menschen, sondern auf seine Haltung. Den richtigen Fokus setzen. Der amerikanische Autor und Coach Michael Hyatt beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Ziele. Zahlreiche seiner Podcasts drehen sich um verschiedene Techniken, die dabei helfen, Vorhaben auch in die Tat umzusetzen. Er hat darüber die Bücher Free to Focus und Your Best Year Ever verfasst und mehrere Online-Kurse entwickelt. Die Perfect Progress Checklist, die hilft, den Fortschritt zu messen und sich in jedes Buch einlegen lässt, kann man sich auf seiner Homepage kostenlos herunterladen. Digitaler Trainingspartner. Unternehmer haben oft das Problem, dass sie keinem Rechenschaft schuldig sind, dass sie also niemand kontrolliert. Das führt dazu, dass Dinge häufig aufgeschoben werden. Um Menschen, die sich leicht ablenken lassen, zu disziplinieren, haben verschiedene Anbieter digitale Angebote entwickelt. Das Programm FocusMate verbindet weltweit 2 wildfremde Menschen per Videonachricht miteinander, die etwas Wichtiges zu tun haben. Das kann vom Sporttreiben bis zum Erstellen eines Jahresplans alles sein. Die beiden Konzentrationspartner kontrollieren sich dann 50 Minuten bei der Erledigung ihrer Aufgabe, die vorher in einem kurzen Gespräch klar festgelegt wird. Nach der Einheit wird besprochen, wer was erreicht hat. Die soziale Kontrolle steigert die Produktivität. Mit der App Toggle lässt sich die Zeit für sämtliche Aktivitäten eines Tages festhalten. Das Programm erstellt daraus verschiedenste Diagramme, sodass sich leicht feststellen lässt, wie viel Zeit auf welches Projekt verwendet wurde. Es lassen sich Vergleiche zwischen verschiedenen Tagen ziehen und unnötige Zeitfresser erkennen. Es gibt eine Teamfunktion, mit der Projekte zwischen den Mitgliedern aufgeteilt werden können. So lässt sich auch der Fortschritt des Teams leichter im Auge behalten. 2 Dozenten der Universität Yale haben die App Stick entwickelt, die Nutzern dabei hilft, Ziele zu erreichen, indem sie einen Vertrag abschließen, und zwar mit sich selbst. Man legt einen Schiedsrichter fest, der die Fortschritte überwacht und benennt einen Unterstützer, der über die Entwicklung ständig informiert wird. Wer nicht dadurch motiviert wird, dass Freunde, Kollegen und Eltern per Rundmail über das Versagen informiert werden, kann sogar Geldstrafen festlegen. Über die hinterlegte Kreditkarte werden dann beispielsweise 100 Euro für jede gerauchte Zigarette abgebucht. Als Empfänger des Geldes werden wohltätige Einrichtungen eingesetzt. Und für den Härtefall Institutionen, die man nicht leiden kann, also beispielsweise bei einem Veganer ein Tierversuchslabor. Laut der Betreiber erreichen 85% der Nutzer, die sich für die letzte Variante entscheiden, ihre Ziele. Analoge Unterstützung. Neben allen digitalen Angeboten gibt es aber auch analoge Neuerungen, um bei Zielen am Ball zu bleiben. Ein gutes Projekt ist ein Planer in Buchform, der dabei unterstützt, in 100 Tagen ein Ziel zu erreichen. Es geht darum, gut zu planen, motiviert zu sein und nicht aufzuschieben. Der Kalender Klarheit hilft dabei, mit einem Coaching-Teil die Ziele für die kommenden 12 Monate zu finden und diese dann in Monatsziele zu übersetzen. Der Fortschritt bleibt durch regelmäßige Rückblicke im Fokus. Und das handgezeichnete Bullet Journal regt nicht nur die Kreativität beim Ausfüllen an, sondern unterstützt dabei, Vorsätze auch wirklich in die Tat umzusetzen, etwa nach dem Besuch eines Seminars. Die Mondlandung. Wem all diese Methoden nicht weit genug gehen, der kann es mal mit Moonshot Thinking probieren. Diese Brainstorming-Methode ermöglicht das Unternehmen, Visionen für risikoreiche, aber im Erfolgsfall bahnbrechende Projekte zu entwickeln. Dadurch werden die Mitarbeiter angeregt, auch das Unmögliche zu denken und auszusprechen. Diese Methode funktioniert allerdings nur in Unternehmen, die eine ausgeprägte Fehlerkultur haben. Denn Scheitern ist eine Voraussetzung für das Erreichen eines Moonshots. Kreativität und Risikobereitschaft der Mitarbeiter müssen vorhanden sein und vom Unternehmen auch gefördert werden.
Ein Bergwerk gegen den Klimawandel. Unternehmer Dirk Gratzel war Vielflieger und fuhr einen Jaguar. Dann beschloss er, seine tiefrote CO2-Bilanz bis zu seinem Tod auszugleichen und kaufte ein altes Zechengelände. Text Katharina Schröder. Gelesen von Eva Weikert und Olivia Samnick. Impulse Doppelausgabe 12 2019.
Emil, den Fleischfresser, hätte Dirk Gratzel eigentlich erschießen müssen. Fleisch essen ist schlecht fürs Klima. Und ein Jagdhund wie Emil verputzt jeden Tag gleich ein ganzes Kilo. Aufs Jahr gerechnet pustet Emil mit seinem Fressverhalten rund 1 Tonne Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Etwa so viel wie ein Passagier auf einem Flug von Berlin nach Madrid. In die Klimabilanz seines Herrchens frisst er damit buchstäblich ein dickes Minus. Aber Dirk Gratzel sagt, ich möchte auf keinen Fall ideologisch wirken. Anders gesagt, wenn es um Emil geht, spielt Gratzels Klimabilanz nicht die Hauptrolle. In fast allen anderen Bereichen seines Lebens tut sie das seit etwa 3 Jahren aber sehr wohl. Jahrelang hat Dirk Gratzel das getan, was viele Unternehmer tun, die Kunden in der ganzen Welt haben. Er fuhr viel Auto. Er verreiste häufig mit dem Flugzeug, im Schnitt 1 Mal pro Woche, in Summe etwa 30.000 Kilometer im Jahr. Und er kaufte oft neue Anzüge, die meist am anderen Ende der Welt produziert worden waren. Seinem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und seinem Geldbeutel tat Dirk Gratzel damit auf den ersten Blick etwas Gutes. Presire Technologies, Gratzels Firma, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Sprache analysiert und darüber Rückschlüsse auf die Persönlichkeit von Führungskräften zieht, wuchs von 3 Mitarbeitern im Gründungsjahr 2007 auf heute 20 Angestellte. Gratzel selbst lebt mit seiner Frau auf 160 Quadratmetern in einem denkmalgeschützten Haus in der Nähe von Aachen. Vor seiner Haustür parkte er regelmäßig neue Autos, zuletzt einen Jaguar. Allem Anschein nach hatte Gratzel, 51, ein gutes Leben. Mit einem Makel. Eines Tages, wenn er stirbt, würde er der Erde, seinen Kindern und allen nachfolgenden Generationen einen gewaltigen Schaden hinterlassen. Mit seinem Lebensstil hätte er massiv zur Erderwärmung beigetragen, zur Überdüngung der Böden und zur Übersäuerung der Meere. In Gesprächen mit seinen 5 Kindern, die heute alle zwischen 20 und 30 sind, die sich zum Teil vegetarisch oder vegan ernähren, selbstverständlich auf ein Auto verzichten oder häufig Secondhand-Kleidung kaufen, wurde ihm das immer klarer. Dirk Gratzel sagt, Nach meiner ökologischen Bilanz war ich bankrott. Als Unternehmer gab es für ihn nur einen logischen nächsten Schritt. Ich musste meine Bilanz ausgleichen. Damit begann er dann auch in seiner Gratzl-typischen Radikalität, die von außen manchmal verblüffend wirkt, für den Unternehmer aber selbstverständlich ist. Gratzl sagt, wenn Sie nächstes Jahr mit mir einen Marathon laufen wollen, dann werde ich mich darauf vorbereiten wie ein Profi. Ich werde nicht so schnell sein, aber nur mitlaufen käme nicht in Frage. Mit dieser Haltung ging Gratzl auch die Rettung seiner persönlichen Klimabilanz an. Er wollte nicht einfach ein bisschen weniger Jaguar fahren und ab und an einen Bio-Apfel essen. Er wollte genau wissen, wie viel CO2 habe ich in meinem bisherigen Leben emittiert? Wie viel Wasser verbraucht? Wie viel Düngemittel ist durch mein Essverhalten in die Böden geraten? Und wie kann ich den bereits entstandenen Schaden wiedergutmachen? Als erstes recherchierte er im Internet. Irgendwer müsse ja schon mal aufgeschrieben haben, wie das geht, den ökologischen Fußabdruck berechnen. Er füllte CO2-Rechner aus, doch mehr als einen Richtwert konnten die nicht liefern. Er fragte beim Naturschutzbund an, doch so fundierte Antworten, wie Gratzl sich das vorstellte, hatte dort niemand parat. Schließlich stieß er auf Matthias Finkbeiner, der an der Technischen Universität Berlin den Lehrstuhl für nachhaltigen Umweltschutz innehat und erforscht, wie Unternehmen nachhaltiger produzieren können. Der Professor war neugierig und bot Hilfe an. So ein Projekt sei, wissenschaftlich gesehen, Pionierarbeit. Finkbeiner, ein großer, kräftiger Schwabe mit Pferdeschwanz, muss noch immer grinsen, wenn er von den Aufgaben erzählt, die er Dirk Gratzl stellte. Er scheint Spaß daran gehabt zu haben, dass sie den Unternehmer mitunter an den Rand des Wahnsinns brachten. 2 Monate lang sollte Gratzl sein Leben minutiös dokumentieren. Wie viel Strom, Wasser und Gas er täglich verbrauchte. Jede Scheibe Brot, die er aß. Jeden Kaffee, den er trank. Und sogar den Löffel Zucker, den er darin verrührte. Woher seine Lebensmittel stammten und mit welchen Materialien sie verpackt waren. Gratzl musste auch seinen Müll trennen und wiegen. Finkbeiner wollte wissen, wie viel Bioabfall, Papier, Glas, Metall und Elektroschrott kommt an einem typischen Gratzl-Tag zusammen. Gratzl musste außerdem alles zählen, was er besaß, und soweit möglich notieren, wo und woraus es hergestellt war. Er arbeitete sich durch Berge von Hosen und Schuhen, Kontaktlinsen und Kondomen, erzählte Stühle, Bilderrahmen, Kissen und Klarsichtfolien. Er recherchierte, wo seine Campingausrüstung produziert worden war. Den gleichen Aufwand betrieb er für Töpfe, Socken, Pflaster, Schuhe und vieles mehr. Mehrere Wochenenden inventarisierte er, vom Schlafzimmer über das Wohnzimmer bis zum Bad und Büro, seinen Besitz. In Finkbeiners letzter Aufgabe ging es darum, wie viele Kilometer der Unternehmer als Erwachsener bislang gefahren oder geflogen war. Mit der Bahn, aber auch mit den BMWs, Porsches und Jaguars, die er besessen hatte. Einen Großteil der Kilometer rekonstruierte er mit den Fahrtenbüchern. Den Rest schätzte er. Gratzl schickte seine Excel-Tabellen an Finkbeiner, der wochenlang einen Mitarbeiter damit beschäftigte, Gratzls Konsumentenleben in CO2 umzurechnen. Das war der Auftakt für Gratzls Öko-Projekt, das in den vergangenen Jahren zu einem zeitaufwendigen Hobby geworden ist. Immer wieder versucht er es mit seinem Unternehmeralltag zu verbinden. Fährt er für einen Termin mit Matthias Finkbeiner nach Berlin, trifft er dort häufig auch Geschäftspartner. Erst kürzlich wurde er auf einer Konferenz als Experte für künstliche Intelligenz und als der Unternehmer mit dem Öko-Projekt anmoderiert. In der Diskussion nach seinem Vortrag waren die Zuhörer daran genauso interessiert wie an seiner KI-Expertise. Das Öko-Projekt nutzt Gratzls Unternehmen insofern, als dass er potenziellen Kunden und Geschäftspartnern nun oft noch besser in Erinnerung bleibt. Als der Mitarbeiter von Matthias Finkbeiner schließlich Gratzls CO2-Lebensbilanz berechnet hatte, stand eine Zahl auf dem Papier, die den Unternehmer schockierte. 27 Tonnen. So viel CO2 produzierte er Jahr für Jahr mit seinem Lebensstil. Das entspricht gut 2-mal der Flugstrecke von Hamburg über Dubai bis in die neuseeländische Hauptstadt Wellington und zurück. Also knapp 2 Erdumrundungen im Flugzeug. Im Durchschnitt emittiert ein Erwachsener, der in Deutschland lebt, jedes Jahr weniger als die Hälfte dessen, was Gratzel ausstieß, nämlich 11 Tonnen CO2. Den größten Anteil an Gratzels CO2-Ausstoß hatten seine Flüge und Autofahrten. Auf Platz 2 folgte sein Essverhalten, denn Gratzel konsumierte mehr als doppelt so viel Fleisch wie ein Durchschnittsdeutscher. Platz 3 belegte sein großes, schlecht gedämmtes Haus. Gratzel hätte nun beispielsweise an Atmosphäre spenden können, eine Non-Profit-Organisation, die gegen Geld Klimaschutzprojekte durchführt. Ich hätte für meinen bisherigen Lebensstil 29.000 Euro zahlen und mich anschließend wieder in den Jaguar setzen können. Doch das war ihm in jeder Hinsicht zu billig. Das alles ist jetzt 3 Jahre her und seitdem ist einiges passiert. Sein Jaguar hat Gratzel gegen ein Hybridauto, ein E-Bike und eine Bahncard 100 eingetauscht. Ein Flugzeug hat er nicht wieder betreten und er hat es auch nicht mehr vor. Wann immer es geht, spricht er mit Kunden nun per Videokonferenz, statt sie zu besuchen. Ist das nicht möglich, fährt er Zug, auch wenn die Reise manchmal doppelt so lange dauert wie früher. Die Zeit in der Bahn nutzt Gratzel zum Arbeiten und Lesen. Seitdem Dirk Gratzel erfahren hat, dass nicht nur Fleischkonsum schlecht fürs Klima ist, sondern auch der Verzehr von Milch und Milchprodukten wie Käse und Joghurt, ernährt er sich weitestgehend vegan. Er isst etwa 5-mal so viel Obst und Gemüse wie früher. Bio muss es sein, gerade Saison haben und aus der Region stammen. Ananas oder Mangos sind tabu. Im Restaurant wird es mitunter kompliziert. Nicht jeder Kellner weiß, ob die Tomaten im Ratatouille bio sind. Ist Gratzel zum Essen eingeladen, geht er pragmatisch vor. Wenn Sie sich viel Mühe gegeben haben, ein Gulasch zu kochen, werde ich das essen, weil ich nicht unhöflich sein möchte. Wenn Sie mich vorher fragen, sage ich, mach lieber ein Steinpilzrisotto. Abgesehen von Nahrungsmitteln versucht Gratzel, ein konsumfreies Leben zu führen. Statt neue Schuhe zu kaufen, putzt er die vorhandenen nun öfter und bringt sie, wenn nötig, zum Schuster. Auf neue Kleidung verzichtet er weitestgehend. Zum Leidwesen seiner Frau trägt er zu Hause nun manchmal T-Shirts mit Löchern. Statt wie früher morgens ausgiebig zu duschen, dreht er den Hahn heute nach 45 Sekunden zu, um Wasser zu sparen. Es lohnt sich. Statt 27 Tonnen CO2 emittiert Dirk Gratzel heute nur noch rund 7 Tonnen. Das sind 70% weniger als zuvor. Laut Weltklimarat ist es aber immer noch zu viel. Er fordert, dass jeder Deutsche seinen CO2-Ausstoß bis 2050 auf unter 2 Tonnen pro Jahr senkt, um den Klimawandel aufzuhalten. Seinen neuen Lebensstil empfindet Dirk Gratzel nicht als Verzicht, sondern als Bereicherung. Weil ich fast nichts mehr wegschmeiße, gehe ich mit den Dingen viel achtsamer um. Das macht mich auf eine Weise zufrieden, die ich früher gar nicht kannte. Auch wenn es nach Sparsamkeit klingt, bislang ist Gratzels neuer Lebensstil alles andere als günstig. In sein denkmalgeschütztes Haus hat er für einen signifikanten 5-stelligen Betrag neue Fenster und eine neue Haustür einbauen lassen, damit es energieeffizienter ist. Mit einem weiteren signifikanten 5-stelligen Betrag hat er außerdem die Forschung am Lehrstuhl von Matthias Finkbeiner unterstützt. Seine größte Investition in Sachen Klima aber plant er an einem regnerischen Oktobermorgen in einem kargen Besprechungsraum der TU Berlin zusammen mit Matthias Finkbeiner. Dirk Gratzel spricht von Phase 3. Nach der Erfassung seiner bisherigen Klimabilanz, Phase 1, und der Umstellung seines Lebensstils auf möglichst klimaschonend, Phase 2, will Gratzel nun aktiv die Schäden wiedergutmachen, die er der Erde zugefügt hat. Als erste Maßnahme hat er ein stillgelegtes Bergwerk gekauft. Genauer gesagt, 2 stillgelegte Bergwerke im Ruhrgebiet. Eines in Mahl und eines in Kamp Lindfort, jeweils etwa 100.000 Quadratmeter groß. Gratzel will die Fläche mit Hilfe von Biologen und Forstexperten aufforsten. Dort sollen Bäume wachsen, die einen Teil des CO2 kompensieren, das Gratzel in den vergangenen Jahrzehnten emittiert hat. Außerdem wird Platz für eine große Artenvielfalt sein. Es gibt sogar eine Uhu-Population, erzählt Gratzel und klingt wie ein stolzer Vater. Mit der Aufforstung will er auch zur Stärkung der Ökosysteme beitragen, denn auch die hat er in den vergangenen Jahren stark geschwächt. Düngemittel, aber auch Schadstoffe aus Wasch- und Reinigungsmitteln sind durch sein Konsumverhalten in die Erde gelangt. Welchen Effekt die Wiederaufforstung der Bergwerksflächen genau haben wird, wie viel CO2 er damit exakt kompensieren kann und wie sehr er das Ökosystem wird stärken können, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Das Ergebnis ist auch davon abhängig, wie gut die Bäume wachsen und wie das Ökosystem sich entwickelt. Matthias Finkbeiner und seine Mitarbeiter sind dafür zuständig, dass alles korrekt erfasst und in Gratzels Klimabilanz aufgelistet wird. Wichtig ist, dass die Wissenschaftler am Ende sagen, er hat seinen Schaden wieder gut gemacht, sagt Gratzel. Ganz exakt, nicht bloß über den Daumen gepeilt. Nichts würde den Perfektionisten Dirk Gratzel mehr grämen, als wenn seine Anstrengungen nicht zu einem idealen Ergebnis führen. Statistisch gesehen, auch das hat Gratzel berechnen lassen, wird er einmal 84,3 Jahre alt. Er ist überzeugt, dass er seine Lebensklimabilanz bis zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen haben wird. Wenn die Aufforstung des Bergwerks dafür nicht ausreicht, und davon geht er derzeit aus, will er sich etwas Neues einfallen lassen. Projekte, denen andere das Prädikat schwierig bis unmöglich erteilen, sind ihm die liebsten. Geld wird Dirk Gratzel seinen 5 Kindern bei seinem Tod nicht mehr vererben. All seine Ersparnisse hat er dann in den Kauf des Bergwerks gesteckt. In Summe einen signifikanten 6-stelligen Betrag. Gratzel findet das nicht weiter schlimm. Im Gegenteil, er erkennt darin einen philosophischen Sinn. Das Interessante an dem Geld, das ich ausgebe, ist doch, dass ich es einem Lebensstil verdanke, der zu einer verheerenden Ökobilanz geführt hat. Jetzt nutze ich eben dieses Geld, um meine Ökobilanz wieder auszugleichen. Studien haben gezeigt, dass der CO2-Ausstoß einer Person mit ihrem Nettoeinkommen steigt. Hauptursache ist die Mobilität. Wer mehr verdient, besitzt eher ein eigenes Auto und fliegt häufiger. Als Unternehmer macht Gratzel sich nun auch Gedanken darüber, wie er sein neu erworbenes Wissen künftig geschäftlich nutzen kann. Ideen hat er viele. Sein wichtigstes Ziel dabei? Anderen, im besten Fall Privatleuten und Unternehmern, dabei helfen, ihre Klimabilanz zu verbessern. Wie genau ein Geschäftsmodell dazu aussehen könnte, will er sich in den nächsten Monaten überlegen. Aber was bringt Gratzels Projekt nun jenseits des guten Gewissens einer einzelnen Person? Wenn alle Menschen es ihm nachmachen und wir die Emissionen weltweit um 70% senken, könnten wir einen großen Teil des Klimaproblems in den Griff bekommen, sagt Matthias Finkbeiner. Finkbeiner und Gratzel wissen, dass das so schnell nicht passieren wird. Aber ich kann zeigen, dass es möglich wäre, so Gratzel. Vielleicht lässt sich der Einfluss, den Gratzels Projekt und sein neuer Lebensstil haben, aber auch nicht nur in Tonnen von CO2 bemessen. Ein Freund zuckte neulich entschuldigend die Schultern, als er Gratzel erzählte, dass er seinen Urlaub in den USA verbringen werde. Eine Bekannte beschäftigt sich mit ihrer Ernährung, seitdem sie bei Gratzel zu Hause ein saisonales vegetarisches Gericht gegessen hat. Die Drogeriekette DM wird mit Unterstützung von Dirk Gratzel und Matthias Finkbeiner ein möglichst klimaneutrales Produktsortiment entwickeln, das im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll. Die Entscheidung war in der Geschäftsleitung gefallen, nachdem ein Mitglied einen Vortrag von Gratzel gehört hatte. Für seine Tochter Johanna, 24, ist ihr Vater zum Vorbild geworden. Als ich mit 18 beschloss, vegan zu essen und nur noch Rad zu fahren, hatten wir lange Diskussionen, erzählt sie. Er habe ihr vorgehalten, dass gar nicht klar sei, was ihre Verhaltensänderung für die Umwelt bewirke. Heute weiß er es. Und wenn mein Vater zu einer Überzeugung gelangt ist, setzt er sie auch zu 150% um, sagt sie. Auch für Hund Emil hat Dirk Gratzel übrigens eine Lösung gefunden. Er bekommt nur noch Wildfleisch von Tieren, die Hobbyjäger Dirk Gratzel mit bleifreien Patronen selbst geschossen hat. Weil die Tiere nicht extra zum Verzehr gezüchtet werden, gilt ihr Abschuss als Entnahme aus der Natur. Damit ist er CO2-frei.
Es folgt ein Interview mit Matthias Finkbeiner. Der Professor für nachhaltigen Umweltschutz an der TU Berlin begleitet das Projekt von Dirk Gratzel. Herr Finkbeiner, was bringt es der Allgemeinheit, dass Herr Gratzel seinen CO2-Ausstoß so massiv verringert hat?
Es zeigt erst einmal, in welchen Bereichen sich relativ leicht CO2 einsparen lässt, zum Beispiel beim Essen, und wo es im Alltag aufwendig oder unbequem wird. Zum Beispiel, wenn Sie einen dringenden persönlichen Termin in einer schlecht angebundenen Region haben. Da kommen Sie ums Autofahren kaum herum.
Angenommen, wir alle eiferten Dirk Gratzel nach, könnten wir den Klimawandel stoppen?
Wenn wir weltweit die Emissionen um 70% reduzieren, wie Dirk Gratzel es geschafft hat, könnten wir den Klimawandel massiv ausbremsen. Eine große Rolle spielen die Entwicklungs- und Schwellenländer wie Indien und China. Wenn wir es durch die Entwicklung von umweltfreundlichen Technologien schaffen, dass die dortigen CO2-Emissionen sinken, wäre das ein ganz wichtiger Beitrag. Einfach, weil dort so viele Menschen leben.
Was kann jeder tun, um seinen CO2-Ausstoß zu senken?
Im Prinzip geht es um die großen Strategien, die jeder kennt. Wenig oder besser gar nicht fliegen, wenig Auto fahren, wenig tierische Produkte essen, in einer eher kleinen Wohnung leben. Das ist aber auch die Spaßbremsenleier. Und viele Leute machen gleich dicht, wenn sie das hören. Ich appelliere deshalb dafür, erstmal dort anzufangen, wo es einem nicht wehtut. Wer auf sein Auto nicht verzichten kann, lässt vielleicht mal das Fliegen weg oder verzichtet auf Fleisch. Ich denke, dass jeder die Freiheit haben sollte, selbst zu entscheiden, in welchen Bereichen er stärker auf seine Klimabilanz achten will. Es grassieren aber auch Vorurteile. Kaum jemand weiß, dass ein gut gefüllter Flixbus, ökologisch gesehen, sinnvoller ist als Bahnfahren. Oder dass es aus Umweltsicht nicht immer sinnvoll ist, alle Dinge möglichst lange zu benutzen.
Warum nicht?
Wenn ein neues Elektrogerät, beispielsweise ein Kühlschrank, eine deutlich bessere Energiebilanz hat als ein altes Gerät, ist es sinnvoll, ihn auszutauschen. Obwohl dadurch natürlich Elektroschrott produziert wird. Anders sieht es allerdings bei Smartphones und Elektronik-Gadgets aus. Die werden viel zu häufig ausgetauscht. Ein neues Gerät ist aber, energetisch gesehen, zumindest nicht wesentlich besser.
Haben Sie noch einen Umwelttipp für Unternehmer?
Viele Unternehmen haben Umweltbeauftragte, die beispielsweise die Produktion oder Mülltrennung optimieren. Oft bringt das nur wenig. Denn einen großen Teil ihrer Umweltbelastung kaufen sich Firmen meist durch ihre Zulieferer, deren Produktionsbedingungen und Transportwege ein. Wenn Sie beispielsweise Umweltanforderungen in Ihren Ausschreibungen zur Bedingung machen, können Sie viel bewirken.
Mein größter Fehler. Bernd Hummel, 71, brachte Kangaroos Sportschuhe mit großem Erfolg nach Deutschland. Nur mit einer Sache hadert er. Wäre er mutiger gewesen, könnte ihm heute die US-Marke gehören. Aufgezeichnet von Andreas Kurz. Gelesen von Eva Weikert. Impulse Doppelausgabe 12 2019.
Mit 24 Jahren habe ich mich als Schuster selbstständig gemacht und eine Fabrik aufgebaut. Wir merkten damals schnell, dass man mit der Produktion in Pirmasens kein Geld mehr verdienen kann und sind über verschiedene Länder letztlich nach Italien gegangen. Dort habe ich modische Damenschuhe fertigen lassen. Auf einer Messe in New York begegneten mir dann Anfang der 80er Jahre Sneakers von Kangaroos, The Shoes with Pockets, wie es in der Werbung damals hieß. Das war der Beginn der großen Sneakerwelle. Ich fand Kangaroos sympathisch und dachte mir, das wäre ein gutes zweites Standbein. Pumps oder Sneakers, eines von beiden verkauft sich immer. So brachte ich 1983 Kangaroos nach Deutschland. Mit großem Erfolg. 5 Jahre später stand die Marke in den USA zum Verkauf. Der Gründer, Bob Gamm, hatte nach dem Tod seiner Frau die Lust daran verloren. $1 Million sollten die internationalen Rechte an Kangaroos kosten. Verglichen mit dem heutigen Markenwert ein Schnäppchen, aber für mich als Schuster ein Haufen Geld. Ich hätte eigene Kollektionen entwickeln und in Asien produzieren lassen müssen. Das traute ich mir nicht zu. Heute bereue ich es, damals nicht zugegriffen zu haben. Im Rückspiegel betrachtet war das der Fehler meines Lebens. Wir haben bis dato das Zigfache dessen an Lizenzgebühren bezahlt, was die Marke 1988 gekostet hätte. Und als sich die neuen Investoren bei Kangaroos verkalkulierten, musste ich später sowieso Kollektionen entwickeln. Da wurde mir klar, ich hätte es gekonnt. Heute würde ich es anders machen. Ich würde mir einen Partner suchen, der mehr von der Materie versteht und mir helfen kann. Lieber einen Teil des Profits abgeben, als solch eine Chance sausen zu lassen.